Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Politischen Pausen-Podcasts. Ich bin hocherfreut, dass ich heute mal wieder zwei Gäste begrüßen darf, Angelika Melcher und Daniel Goffert. Wir haben Journalisten der Wirtschaftswoche heute im Podcast. Wir wollen aber gar nicht so viel über Journalismus sprechen, sondern ich darf dazu sagen, dass Angelika Melcher Jahrgang 1997 geboren ist und Daniel Goffert 1961. Warum ist das relevant? Das ist relevant, weil es uns heute um ihr Buch geht, das sie gemeinsam geschrieben haben, das da heißt Boomer gegen Zoomer, der neue Generationenkonflikt und wie wir uns besser verstehen können. Herzlich willkommen im Politischen Pausen-Podcast, Sie beide.
Danke.
Hallo, Frau Schwaner.
Ja, wir wollen über Generationenkonflikte sprechen. Das wird einfach so vorausgesetzt. Vielleicht können wir erstmal einen Schritt davor starten. Was sind eigentlich Generationencharakteristika? Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast selber mal darüber nachgedacht. Und was mir so als erstes einfällt, ist sowas wie Politik, politische Epochen. Natürlich bin Politikwissenschaftlerin, insofern beschäftigt mich sowas besonders, aber auch Musik, Sport, vielleicht Weltgeschehen, was in einer bestimmten Dekade passiert ist, in einer bestimmten Epoche, sowas wie gesellschaftliche Umbrüche oder auch Architektur, möglicherweise auch Ernährung. Ich bin das Kind der 80er, Generation Golf, wenn ich bei Ihnen richtig gelesen habe im Buch. Und da denke ich direkt an den Matt Eagle, Steffi Graf, Boris Becker und Life is Life, wenn wir über Musik sprechen. Aber vielleicht ist es auch alles viel zu oberflächlich und Sie können uns mal mitnehmen, was sind denn eigentlich Generationencharakteristika? Sind das gefühlte Wahrheiten oder gibt es die wirklich?
Ich glaube schon, dass es die wirklich gibt. Ich glaube, sonst hätten wir auch das Buch nicht gemacht, weil wir ja sehen im tatsächlichen Leben, sei es mit unseren Kindern, also ich habe zwei Söhne, die sind 27 und 29 Jahre alt, sei es auch im Umgang mit den Kindern unserer Freunde und Verwandten, aber auch mit den Kollegen und Kolleginnen am Arbeitsplatz, dass es schon doch erhebliche Differenzen gibt, auch teilweise sehr verschiedene Ansichten und Meinungen. Und das hat etwas zu tun natürlich mit den gemachten Erfahrungen. Ich würde im Fall von den Boomern gegen den Zoomern, also sozusagen von der Generation der zahlreichen Eltern, das hat ja geboomt in der Zeit, daher kommt ja der Name her, es sind ja nie so viele Kinder geboren worden in Deutschland wie in den 60er Jahren. Und auch mit Blick auf die Jüngeren, dass es da halt schon ganz verschiedene Erfahrungen gibt. Und für die Eltern würde ich es jetzt vielleicht mal so beschreiben, wir waren halt immer sehr viele, ob im Hörsaal, ob bei der Bewerbung fürs Praktikum, für den Studienplatz, für die Ausbildungsstelle. Wir mussten halt lernen, uns gegen viele andere Mitbewerber und Konkurrenten durchzusetzen. Und das hat sehr früh angefangen. Es gab ja schon riesige Klassen. Also ich war in der Grundschule mit 40 Mitschülern. Das heißt, man lernt von klein auf einen gewissen Ellenbogen. Man lernt, dass einem nichts geschenkt wird. Und dass, wenn man nicht sofort zugreift, andere zugreifen. Das heißt, man hat ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, man wächst in so einer Leistungs- und Vergleichsgesellschaft auf, wird in der Großen, das sozialisiert natürlich auch. Und das trägt man dann möglicherweise ein Leben mit sich herum, was sich unter anderem bemerkbar macht, glaube ich, im Konflikt zwischen den Boomern und den ganz Jungen der Gen Z bei der Arbeit, verschiedene Leistungsethos, verschiedene Einstellungen zur Arbeit. Das sind Dinge, an denen man das zum Beispiel festmachen kann.
Ich würde auch sagen, dass die Prägung ein ganz wichtiger Faktor ist. Natürlich ist die Generation Z und sind die Boomer keine homogene Gruppe und man kann die auf keinen Fall irgendwie alle in eine Schublade stecken, aber es gibt trotzdem ja Erfahrungen, die man gemeinsam geteilt hat und die uns alle auf unterschiedliche Weise geprägt, also die Generationen auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Und es gibt auf jeden Fall auch Konflikte und Unterschiede zwischen anderen Generationen. Aber ich glaube, das Besondere zwischen Boomern und der Generation Z ist, dass genau das, was Daniel gerade sagte, diese große Generation, die von Nachkriegseltern erzogen wurde, gegen uns, die Digital Natives, die eine ganz andere Wahrnehmung hatten von erstens auch dem Weltgeschehen. Ne? Wir haben Nachrichten immer direkt in unserer Hosentasche und die Welt hat sich in den letzten Jahren halt sehr, sehr schnell verändert. Und deswegen glaube ich, dass da unsere beiden Generationen sehr hart aufeinander knallen.
Man könnte natürlich andere Generationen noch mit reinnehmen, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre. Jetzt stellen Sie genau zwei Generationen gegenüber. Sie haben es gerade selber auch schon gesagt, die sogenannten Boomer, ich glaube von Baby-Boomern abgeleitet, 1955 bis 1969. Und die Gen Z oder die sogenannten Zoomer, die 1996 bis 2010 geborenen. Gegenüberstellung, eben, wie Sie es auch gerade schon beide gesagt haben, hat viel mit Abgrenzung zu tun, mit Unterschieden. Aber ich habe mich gefragt, so in Bezug auf Konsum, Arbeit, Sprache, Lebensstile, sogar die Liebe, man oder die Art und Weise, wie geliebt wird in den Generationen. Man sieht oder denkt sofort an viele Unterschiede. Ich habe mich gefragt, ob es auch was gibt, worüber Sie nicht zanken und wo Sie sagen, das eint uns.
Ich glaube, was es eint, ist, dass beide Generationen, glaube ich, sehr politisch sind. Sie haben eben gesagt, Sie kommen aus der Generation Golf. Generation Golf war ja, wenn wir dem Buch von Florian Illis über diese Generation trauen dürfen, eine, naja, ich sag mal, eine Generation, die sich eher nicht so für Politik interessiert hat, die also so eben mit dem Auto und mit sich selbst beschäftigt war und die sehr wohlig lebte in dieser 80er Jahre Wohlstandsgesellschaft der Bundesrepublik West. Und was uns heute eint, ich glaube, die Boomer und auch die Summers, dass wir halt beide sehr politisch sind. Man merkt es auch in den Diskussionen, in diesen ganzen Auseinandersetzungen um Gendern, um Ernährung, die richtige, um die Klimapolitik, um den Leistungsgedanken. Über alle diese Unterschiede und Diskussionen gibt es, glaube ich, zwischen diesen Generationen und den meisten Dissens. Und ich habe ja mittlerweile auch den Eindruck gewonnen, dass der Konflikt, der letzte große Generationenkonflikt, hat stattgefunden zwischen den sogenannten Alt-68ern, den 68ern damals und ihren Eltern, die so aus der Adenauer-Ära kamen, also eine Ära, wo man nach dem Krieg nach vorne guckte und nicht zurückgucken wollte. Und dann wurden halt diese, ich sag mal, Adenauer-Eltern wachgerüttelt von ihren Jungen und von den Studenten, die auf die Barrikaden stiegen. Da war der Konflikt ähnlich groß, weil es auch habituell ging, auch gesellschaftlich, dieser Kampfbegriff unter den Talaren, der Move von 1000 Jahren, darin drückte sich so eine Generation, Differenz aus, die, glaube ich, so groß bis dahin nie war. Und das hat sich wieder ein bisschen fortgesetzt oder ist wieder neu aufgebrochen. Das hat zu tun, glaube ich, sehr stark mit Greta Thunberg und dem Fridays for Future Movement, weil das am Ende dazu führte, dass man die Älteren von den Jüngeren angeklagt wurden. Also die Boomer und diejenigen, die sozusagen alles konsumiert hatten, und die Welt verschmutzt haben, die sind jetzt an allem schuld. Die werden auch in diese Schuldposition geschoben. Die Älteren fühlen sich angeklagt von den Jüngeren. Das führt natürlich auch zu einer gewissen Schärfe in der Auseinandersetzung. Und deshalb, glaube ich, ist der Konflikt heute zwischen den ganz Jungen und den Älteren sehr gut vergleichbar mit dem doch auch sehr grundsätzlichen Konflikt zwischen den Adenauer Deutschland und den 68ern.
Jetzt habe ich mich gefragt, Generationenkonflikt, na klar, wir haben es ja gerade schon dargelegt, das macht schon Sinn, darauf zu schauen, aber wir haben natürlich andere Dinge, die das in gewisser Weise ein bisschen, ich würde sagen, überdecken. Also sowas wie gesellschaftliche oder politische Polarisierung, wovon meistens die Rede ist. Also Ost-West, so Einstellung, Enttäuschung zwischen Regionen in Deutschland, die teilweise auch von der Deindustrialisierung dann betroffen sind, soziale Gruppen, wo es um Wohlstandsfragen geht, ja, der Männer-Frauen-Konflikt, das Ende des Patriarchats, was da befürchtet wird in Teilen, oder auch international Fragen des globalen Norden oder Südens. Hilft uns denn diese Generationenfrage in irgendeiner Weise wirklich weiter, wenn wir die vielleicht auch größer stellen? Sie haben jetzt dieses Buch geschrieben, also woher kommt das, dass Sie ausgerechnet Sie beiden sich jetzt damit beschäftigt haben? Und wie zahlt das vielleicht auch auf andere große Fragen, beispielsweise der gesellschaftlichen und politischen Polarisierung ein?
Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, über Generationen zu sprechen. Deswegen haben wir auch das Buch geschrieben. Aber in den letzten Jahren wurde das ja medial sehr aufgebauscht, dieses Generationending. Ich glaube, das haben wir alle mitbekommen, ob es Schlagzeilen in Zeitschriften und Zeitungen sind, bis hin zu TikToks, Instagram ist alles voll mit diesen vermeintlichen Unterschieden, über die wir ja auch gesprochen haben. Und uns ging es in unserem Buch auch darüber, in den Austausch zu kommen und eben diesen Krieg irgendwie, den vermeintlichen Krieg, ein bisschen beiseite zu schieben und darüber zu reden, wo kommt das eigentlich alles her? Wieso stoßen wir bei ein paar Punkten aneinander? Wieso gibt es in Büros manchmal viel Unverständnis füreinander. Wie überkommen wir das? Und ja, wo kommt das her? Natürlich beim Thema Arbeit, da hatten wir gerade schon mal kurz drüber geredet. Genau das, dass eben die Generation der Boomer so groß war und immer ein bisschen in diesem Ellbogendenken war und sich immer durchsetzen musste gegen ganz viele. Zum Glück haben wir dieses Problem als jüngere Generation nicht mehr. Wir sind eine viel, viel kleinere Generation, die es ein bisschen einfacher auf dem wahrscheinlich viel einfacher auf dem Arbeitsmarkt hat, dadurch größere Forderungen stellen kann. Und deswegen ist in der Sache der Generation vor allem dieser Austausch und der Diskurs wichtig, um damit gemeinsam an zum Beispiel politischen Sachen zu arbeiten. Also wir brauchen ja einander, wir brauchen die Babyboomer, wir brauchen die anderen älteren Generationen als junge Generation, weil wir natürlich noch unterrepräsentiert sind. Und genauso brauchen ältere Leute uns ja, um irgendwie diesen frischen Blick zu kommen, weil die Gesellschaft wandelt sich ja vor allem durch die jüngeren Menschen.
Ich weiß ja nicht,
Ja.
Frau Schwaner, ob das, was Sie eben sagten, so ganz zutreffend ist. Sie haben gefragt, warum wir am Ende nicht die gesellschaftliche Polarisierung aufgegriffen haben. Ich glaube, indem wir diese Themen in dem Buch, die ja die Generationen ein Stück weit trennen oder zumindest immer zu Konflikten zwischen den Generationen führen, indem wir diese Themen durchbuchstabiert haben, wenden wir uns auch dieser gesellschaftlichen Polarisierung zu, weil ich meine, es ist ja ein Teil des Generationenkonflikts, diese Polarisierung. Wenn wir immer mal die Themen sehen, ich meine, woher kommt heute die Polarisierung her? Das hängt vielfach zusammen mit der Betrachtung der Klimafrage. Also wie radikal müssen wir sein? Die Jungen ganz radikal, die Alten sagen, ihr könnt nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Es geht um die Frage auch solche Sachen wie gendern, wie benutzen wir Sprache, wie gehen wir mit vermeintlichen oder echten benachteiligten Minderheiten um? Wobei sich auch immer die Frage anschließt, sind Frauen Minderheiten? Damit sind wir schon bei dem Thema Männer, Frauen. Wie weit sind wir mit der Emanzipation gekommen? Also alle diese Frage, auch diese Cancel Culture, diese sogenannte, ne? Also wie lässt man andere zu Wort kommen oder nicht? Dass also Leute an Universitäten eben niedergebrüllt werden von zwei, drei radikalen Grüppchen. Also diese ganze Diskussion ist ja nicht nur ein Teil der Diskussion zwischen Älteren und Jüngeren, sondern eben auch ein Teil, der bildet ab die Polarisierung unserer Gesellschaft. Und kommt noch andere Dinge dazu, Stadt, Land, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ost-West ist auch nicht unser Thema, aber diese von mir erstmal angesprochenen Themen, glaube ich, fallen auch schon zurück oder erklären sich auch aus einer fortschreitenden Polarisierung unserer Gesellschaft.
Bevor wir den Blick hineinwagen ins Buch und auf die konkreten Themen Klimawandel, Generationengerechtigkeit oder Gleichberechtigung haben Sie schon angesprochen. Und bevor wir genauer reinschauen auf die Themen, vielleicht können Sie noch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Einblick in den Entstehungsprozess geben. Wie ist das Buch entstanden?
Da setze ich mal ein. Ich war, also Daniel und ich sind ja KollegInnen bei der Wirtschaftswoche und ich war noch ganz frische junge Redakteurin. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Und Daniel kam dann irgendwann an meinen Schreibtisch und fragte mich, wie alt ich bin. Und nach erster Skepsis habe ich verstanden, dass er nach einer Gen Z-Vertreterin sucht, weil er ja diese Idee des Buchs im Kopf hat und ich habe mich da direkt wiedergesehen, weil ich auch schon sehr viele Diskussionen geführt habe mit Älteren, vor allem Männern, in meiner Familie oder auf der Arbeit oder bei diversen anderen Veranstaltungen. Und ja, dann ging das eigentlich von da an los. Aber zu der Idee selbst kann Daniel wahrscheinlich besser was sagen.
Nein, mir ist halt aufgefallen, eben in der Diskussion mit meinen Söhnen, aber eben auch in der Diskussion mit anderen jungen Leuten, die man halt überall trifft, die Kinder von Freunden, Verwandten, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit, dass das Unverständnis wächst zwischen den Generationen und dass die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören und das auch ernst zu nehmen, mal auf sich wirken zu lassen, auch relativ schwach ausgeprägt ist. Also die Jungen haben so ganz schnell ihre radikalen vorgefassten Meinungen und das wird dann einfach vorgebracht mit Werf. Das ist halt, glaube ich, auch typische junge Leute. Das war immer schon so. Und die Alten haben eben auch ein typisches Verhalten. Sie richten sich halt so in ihren Gewohnheiten und auch in ihren Gewissheiten ein und neigen dann auch dazu, aus der eigenen ja, aus dem eigenen Selbstvertrauen heraus, Selbstgewissheit heraus zu sagen, naja, gut, lass die Jungen mal machen, wir nehmen das nicht so ernst. Und ich glaube, das ist beides der falsche Ansatz. Und das war für mich so der Anlass oder auch die Kernidee, das Buch mal zu konzipieren, weil ich überall im Gespräch mit Leuten meines Alters feststelle, dass über die Jungen geklagt wird und von den Jungen auch dieses Feedback kriegen, dass sie irgendwie uns Alte irgendwie auch nicht verstehen oder am Ende auch ablehnen. Es gab ja diesen berühmten Spruch, okay, Boomer, der ja nichts anderes aussagt als, okay, Freunde, lasst mal stecken, ihr habt es fertig, ihr seid so bald Rentner, ihr seid jetzt draußen, jetzt sind wir dran. Und dieser Spruch ist natürlich auch so eine Herabwürdigung gewesen. Die New York Times hat ja da mal dazu geschrieben, also mit diesem okay, Boomer war sozusagen der Krieg zwischen den Generationen eröffnet. Das war der Federhandschuh, den man uns, den Älteren, hingeworfen hat und der hingeworfen worden ist halt von der jungen Generation. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, das müsste man eigentlich mal zusammenfassen, weil ich es eben auch so oft im privaten oder im beruflichen Umfeld höre. Und das war, ja, damit haben wir angefangen und dann ist daraus sehr schnell dieses Brunchen. Und habe mit Angelika natürlich auch einen idealen Streitpartner gefunden, weil sie ist natürlich Generation Z, sie ist politisch anders überzeugt als ich und wir haben eben auch eine ganz andere Sozialisation beide. Und das war dann sozusagen, deshalb auch die erste Frage nach ihrem Alter, ob es dann passen würde, dass wir beide uns sozusagen stellvertretend für die Generationen in dem Buch miteinander auseinandersetzen.
Ja, prima. Und dann gucken wir auch mal rein. Da sind nämlich dann wirklich auch Themenblöcke, könnte man sagen, entstanden, die sich sehr schön über die Kapitel hinweg ja, in gewisser Weise verbinden, aber durchaus auch getrennt nebeneinander stehen, sodass man schön darüber sprechen kann. Ich habe mir mal eins rausgepickt, das da heißt Resilienz. Und es geht im Grunde genommen um Glück als emotionalen Zustand. Und natürlich, also mit dem Blick auf Jugendstudien, unter anderem ist ja kürzlich die Shell-Jugendstudie rausgekommen, ist da schon die Frage, warum junge Menschen heute eigentlich so sorgenvoll in die Zukunft blicken. Von zunehmender Vereinsamung, Einsamkeit ist da die Rede, auch von psychischen Belastungen. Große Teile der jungen Generation spricht von mehr Stress, Erschöpfung, auch dem Gefühl der Hilflosigkeit. Zu welchen Schlüssen kommen Sie da? Woran liegt das? Warum ist das eigentlich so?
Uns wird ja oft vorgehalten, dass wir die Generation unglücklich sind, die Generation, die nicht resilient ist, die Generation, die sich alles zu Herzen nimmt. Und da ist auf jeden Fall ein Shift gekommen in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, zum einen ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir dieses ganze Thema Therapie und Psyche entstigmatisiert haben. Wir sprechen viel offener darüber, wir tauschen uns aus. Es ist nichts Schlimmes, wenn man zugibt, in Anführungszeichen, dass man eine Therapie macht. Aber auf der anderen Seite ist die Welt natürlich auch komplexer geworden durch das ständige Online-Sein. Das habe ich eben erwähnt. Wir haben die Nachrichten immer in der Hosentasche. Wir können Nachrichten nicht bewusst konsumieren. Es ist alles irgendwie sehr greifbar und trotzdem ist das Gefühl von Machtlosigkeit da, weil wir das eben nur in unseren Feeds verfolgen. Und auch wenn die Generation Boomer vielleicht eine sehr politische Generation ist und war, musste man früher halt noch eine Zeitung aufschlagen, um Nachrichten zu lesen. Und durch diese ganzen Krisen, die wir jetzt erleben, setzt schon eine gewisse Art der Hoffnungslosigkeit ein. Ich glaube, das startete natürlich mit der Klimakrise, mit der Fridays for Future-Bewegung, mit der Realität der Klimakatastrophe und der Machtlosigkeit da, weil wir alle noch sehr jung waren und sind und das nicht wirklich in unserer Hand lag. Aber vor allem war die Corona-Krise ein sehr einschneidender Faktor. Ich erinnere mich noch an meine Zeit. Ich habe gerade an der NRW School of Governance studiert, bei Ihnen, Frau Schwanholz. Und ich war ein Semester in der Uni und dann war es vorbei. Und ab da saßen wir alle getrennt voneinander in unseren Zimmern. Wir konnten unserer Arbeit nicht nachgehen. Viele von uns haben ihre Jobs verloren. Viele mussten wieder zu ihren Eltern zurückziehen. Und man war dann halt einfach so 2 Jahre in einer doch sehr prägenden und wichtigen Zeit seiner Jugend raus. Und die kriegen wir halt jetzt auch nicht wieder. Und ich glaube, dass das bei sehr vielen auch noch nachhängt. Vor allem auch bei den noch Jüngeren. Also ich war im Studium, aber was ist mit denen, die Abibälle etc. verpasst haben, die ihre Abschlussfahrten verpasst haben? Das fehlt uns halt.
Herr Goffert, haben Sie Verständnis dafür? Weil im Buch stellen Sie ja schon die deutliche Frage, ist die Generation vielleicht einfach zu empfindlich, zu sensibel, vielleicht sogar verwöhnt und sind die Boomer vielleicht einfach anders, strenger, harscher erzogen worden?
Also das auf jeden Fall. Wir sind schon strenger erzogen worden. Also so Sprüche wie ein Indianer kennt keinen Schmerz oder nach ich kann nicht mehr fängt Leistung an. Also das sind ja so, sagen wir mal so Sprüche, die uns ja unser Leben lang begleitet haben. Also wir sind schon so ein bisschen mehr zur Härte erzogen worden. Man hat sich auch zusammenzureißen, sich nicht anzustellen, heul nicht. Ja, also das war schon so, always keep a stiff lip, wie die Engländer sagen. Das ist schon auch ein bisschen eingeprägt worden. Und wir haben es auch gelernt, mit Kritik umzugehen, glaube ich, mehr als eben die Generation jetzt. Und das ist auch meine Kritik an denen. Die Kritikfähigkeit der jungen Generation korrespondiert nicht mit ihren Ansprüchen. Und die Ansprüche sind riesig an Beachtung, an Aufstiegschancen, an Gehalt, an Sonderwünschen, sowas Sabbatical, Sonderurlaube, 4-Tage-Wochen anbelangt. Aber die Bereitschaft dafür, auch sich einzuordnen und auch mal Kritik hinzunehmen, also auch mal so einen berühmten Rüffel vom Chef zu schlucken, die ist halt, ich sag mal, sehr, sehr nicht vorhanden oder sehr gering ausgeprägt. Ich merke das auch, wenn meine Frau ist auch Universitätsprofessorin und sie erzählt mir dann auch schon manchmal von den Studentinnen und Studenten. Also da muss ich schon sagen, wundere ich mich dann manchmal. Das andere, was Angelika sagt, und das habe ich auch bei meinen Söhnen miterlebt, das stimmt natürlich. Ich meine, Dinge wie Corona haben schon ordentlich eingeschlagen bei den Jungen. Ich weiß, dass auch meine Söhne darunter sehr gelitten haben, dass sie halt zu Hause saßen vor ihrem Computer. Und da diese Generation auch viel mehr mit dem Computer zu tun hat, ist das natürlich auch in so einer Situation wie Corona, wo man ohnehin etwas isoliert ist, nochmal eine zusätzliche Gefahr, in diese Vereinsamung abzugleiten und sich vor dem Computer sozusagen einzurichten. Und das trägt dann schon dazu bei, dass man wirklich heute auch an erschreckend großen Teil der Jungen hat, die halt eben auch psychisch angegriffen oder sogar krank sind. Das tut mir auch leid und das finde ich auch schlimm und das nehme ich auch absolut ernst. Also das muss man aber beides ein bisschen trennen, ne? Also die Frage Resilienz, Kritikfähigkeit, das glaube ich, sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe jedenfalls auch in dem Gespräch mit Angelika, aber auch mit anderen jungen Leuten, auch mit meinen Söhnen und mit den Freunden und Freundinnen meiner Söhne, da oft darüber geredet und ich habe das am Anfang erst nicht so wahrgenommen, aber mittlerweile verstehe ich das sehr gut. Für mich und meinesgleichen war Corona jetzt auch nicht toll, aber ich sage Ihnen ganz offen, ich habe es genossen, zu Hause in meiner Altbauwohnung zu sitzen, in Ruhe zu arbeiten und nicht mehr in so einem Redaktionsgroßraumbüro, der wie ein Taubenschlag war. Also für mich war sozusagen Corona eher eine Erholung, will ich jetzt nicht sagen, aber es hat mir auf jeden Fall nicht geschadet und ich habe mich im Gegenteil da mal eher ein bisschen entspannt, als im Vergleich zu den Jahren im Beruf davor. Und das sind möglicherweise so unterschiedliche Erfahrungen, die dann auch zu sehr unterschiedlichen Urteilen und auch Befindlichkeiten und ja, Zuständen führen, ne? Also ich glaube, die Jungen sind schon angegriffen, viel angegriffen, als wir das waren in dem Alter. Und das kann ich auch verstehen.
Ich würde vielleicht auf die Kritikfähigkeit nochmal eingehen wollen. Nicht, weil ich selber auch an der Universität unterrichte, sondern eher, um vielleicht den Link aufzuschlagen zu einem anderen Kapitel, nämlich da geht es um Internet, neue Medien, Lost in Isolation, haben Sie das Kapitel genannt. Und das Mediennutzungsverhalten, Medienkonsum. Man könnte ja denken, dass wenn man sich den rauen Ton teilweise ja auch Hate Speech und sowas im Internet anschaut, dass man sagen würde, es ist eine abgehärtetere Generation, aber eigentlich ist ja dieses nicht so kritikfähig, sehr sensibel, das widerspricht dem ja eigentlich. Wie passt das zusammen?
Naja, auf der einen Seite würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir uns selber als nicht kritikfähig bezeichnen würden. Das würde ich nämlich nicht sagen, weil nur, weil wir jetzt irgendwie einen seichteren Ton haben. Ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung in der Gesellschaft, dass wir auf einen besseren Umgang miteinander achten. Und genau den haben wir im Internet nicht. Also Hate Speech ist ein riesiges Thema. Im Internet herrscht so viel Hass und es ist halt da auch schwer, vor allem für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Dafür kann ich jetzt natürlich gerade nicht so richtig sprechen, aber sich da irgendwie abzugrenzen. Und es ist halt super wichtig, da doch diese Resilienz aufzubauen. Und es gibt ja zum Glück auch Organisationen, die sich irgendwie damit auseinandersetzen und sich darum kümmern und den Menschen helfen. Aber ja, deswegen, ich sehe das nicht so, dass wir kritikunfähig sind. Wir haben eine viel bessere Art, damit umzugehen. Und ich glaube eher, dass die Älteren da was von uns lernen könnten.
Ja, ich glaube, ihr habt eine bessere Art, miteinander umzugehen, und zwar außerhalb des Internets. Im Internet ist es schon ziemlich wüst. Also sind wir früher nicht miteinander umgegangen, wie heute im Internet miteinander umgeht. Aber Außerhalb des Internets, da achtet man schon sehr dann darauf, dass der Ton nicht allzu schrill wird. Das stimmt. Und manche autoritären Sprüche, die wir natürlich von früher noch mitbekommen haben, die muss man auch heute gar nicht mehr wiederholen. Das stimmt auch. Aber ich sage mal, Kritikfähigkeit ist trotzdem nicht eure Stärke. Man merkt es auch zu einer kleinen Sache, zum Beispiel die Inflation von Einsen an Gymnasien und Universitäten ist für mich ein Beispiel dafür, dass irgendwas nicht stimmt in der Beurteilung und auch am Ende in der Rezeption von Beurteilungen. Und wenn Studentinnen und Studenten zu einer Frau kommen, weil sie nur eine 2 minus bekommen haben und keine 1, dann muss ich schon mal sagen, also ja, und das ist ich sag mal so, das Durchschnittsverhalten, der Durchschnittsreflex, dann ist das schon ein bisschen merkwürdig. Oder auch wenn man eben mal eine Sache kritisiert, bei der Arbeit, sei es ein Artikel oder auch irgendwo mal ein Verhalten, das hat dann schon wirklich oft wirklich Folgen, dass man darüber dann nochmal reden muss. Und also da sage ich mal, man muss schon mal auch ein bisschen was lernen in der Arbeit, auch gerade zum Beispiel in einem Wettbewerbsberuf wie unserem, im Journalismus, dass man auch mal Kritik aushält und auch mal das heißt, ne, pass auf, das war jetzt nicht so toll. Oder auch, dass mal Anweisungen auch ausgeführt werden. Also nicht lange reden, es wird jetzt so gemacht, bums, am Ende gibt es immer einen, der entscheidet. Das sind alles so Dinge, da tut sich die Gen Z wirklich extrem schwer mit. Hat auch zu tun mit ihrer Erziehung. Also der berühmte Begriff der Helikoptereltern, das wirkt natürlich schon auch fort. Das Kind ist in den letzten Jahren ja auch eigentlich immer ständig gelobt und motiviert worden, aber mit dem anderen Fakt, mit Kritik und auch mal nach dem Motto, musst du nochmal neu machen, ist nicht gut, ist man halt nicht so konfrontiert worden. Das merken wir schon heute im Umgang mit den jungen Leuten, auch vor allem im Beruf.
Ich finde es spannend, dass Sie eben gesagt haben, es ist im Grunde genommen, das Buch ist so ein bisschen zu verstehen wie ein Beitrag zu mehr Verständnis füreinander und auch sozusagen zur Verbesserung des Austausches miteinander. Aber man merkt jetzt gerade im Verlauf des Gesprächs schon deutlich, was da auch da weiterhin das Trennende der Generation ist. Eine Sache, die mir noch jenseits der Inhalte aufgefallen ist, ist, dass Daniel mit Angelika spricht. Das heißt, das Siezen und das Duzen. Sie duzen sich auch offenkundig im Gespräch hier, aber man hätte ja auch entscheiden können, dass man den ganzen Namen hinschreibt. Also es ist offensichtlich schon ein vertrauliches Gespräch, was dann mit den Vornamen Doppelpunkt geführt wird. Wie ist da die Entscheidung gekommen? Weil eigentlich ist ja wenn ich es richtig wahrnehme, die Boomer-Generation schon noch die Förmlichkeiten auch schätzt im beruflichen Umgang miteinander. Hat sicherlich mit Unternehmenskulturen, Branchen und so weiter zu tun. An Universitäten ist das auch sehr, sehr unterschiedlich von Standort zu Standort, ob man sich siezt oder duzt. Auch die Fächerkulturen sind da nochmal unterschiedlich und so weiter. Aber wie war das bei Ihnen bei der Entscheidung für das Buch?
Wir haben uns natürlich vorher schon gekannt und das Du bestand schon vorher. Es hat der Debatte auch sehr geholfen, dass wir beim Du waren. Und ich würde auch sagen, dass wir uns in diesen Monaten, in denen wir das Buch geschrieben haben, schon angefreundet haben. Und das ist auch schön, weil diese Freundschaft dann irgendwie durch diesen Diskurs halt entstanden ist. Und das nimmt dem Ganzen natürlich auch so ein bisschen es fehlt mir gerade ein Wort,
Die Schärfe.
genau, die Schärfe. Also man traut sich, glaube ich, viel eher in diesen Diskurs reinzugehen, wenn man weiß, da besteht erstens irgendwo ein freundschaftliches Vertrauen und zweitens muss man sich vielleicht auch nicht so absolut zurücknehmen, sondern kann auch wirklich raushauen. Also mir hat das sehr geholfen in der Debatte, dass ich wusste, da besteht auch zwischenmenschlich eine andere Beziehung, als jetzt zu sagen, wir siezen uns und kennen uns eigentlich nicht.
Ja, wir kennen schon auch, man muss dazu wissen, dass bei uns im Verlag sozusagen ein Firmen-Du nicht angeordnet worden ist, aber in einer Weise sozusagen durchgeführt wird, dass man sich da lächerlich macht, wenn man sich dagegen wehrt. Also wenn alle duzen sich, wenn der Chefredakteur reinkommt in den Verlag, wird er vom Pförtner geduzt und ich duze auch die Verlagsgeschäftsführerin, obwohl ich sie gar nicht kenne. Also so, ich bin ja in den Verlag wieder reingekommen nach einer gewissen Pause und mir fiel dann auf, dass ich beim ersten Telefongespräch von der Frau in der Personalabteilung, die ich gar nicht kannte, geduzt wurde. Und da habe ich gesagt, Moment mal, kenne ich die von früher noch? Ja, nein. Und dann wurde mir irgendwie klar, okay, das ist jetzt so das Firmen-Du. So, der Journalismus ist ohnehin eine große Duzmaschine. Das ist in anderen Branchen möglicherweise anders. Aber ich bin schon auch noch, ich habe immer noch so einen Siezreflex in meiner Generation. Also wenn ich jemanden sehe, mit jemandem redet, dann ist mein erster Reflex, dass ich den erstmal sieze und dass ich auch nicht so schnell bin damit zu sagen, also im Übrigen, ich heiße Daniel, wir können uns auch duzen. Aber das ist eben auch eine Kulturfrage, eine Generationenfrage. Und ich habe im Prinzip auch nichts dagegen, aber in dem Buch war es uns jetzt klar, dass wir es mit unseren Vornamen machen. Es wirkt ja auch ein bisschen lächerlich, wenn man jedes Mal den Vor- und Zunamen dazu schreibt. Also auch das spielt sicher eine Rolle.
Was mir noch aufgefallen ist, es fehlt ein, oder ich weiß nicht, ob es fehlt, aber es gibt kein offenkundiges Fazit. Das kann man unterschiedlich deuten. Vielleicht können Sie beiden den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal sagen, was wäre denn vielleicht ein gemeinsames oder abgrenzendes Fazit? Möglicherweise könnte man da, weil wir ja auch der politische Pauken-Podcast sind, die Politik nochmal mit reinnehmen und sagen, inwiefern das vielleicht für die Überwindung des Trennenden auch eine Rolle spielt.
Es ist genau das miteinander sprechen, nicht mehr übereinander reden. Wir hören uns zu, wir lassen einander aussprechen. Und wir haben auf jeden Fall am Ende des Buches festgestellt, dass uns sehr viel trennt, dass es sehr viele Punkte gibt, in denen wir vielleicht nicht unbedingt auf einen Nenner kommen. Aber umso wichtiger ist es herauszufinden, wo kommt das Ganze her? Wieso sind wir so eingestellt, wie wir es sind? Und was können wir machen, um uns vielleicht... Es wird nicht in allen Punkten klappen, aber bei den meisten irgendwo in der Mitte treffen zu können. Es kann ein Let's agree to disagree sein, aber dass dieses absolut Aufgeladene irgendwie beiseite gelegt wird. Was denkst du, Daniel?
Ja, ich habe es eben schon versucht anzudeuten. Also was ich in dem Buch gelernt habe, war, dass man sich mehr auf die andere Seite einlassen muss, ne? Also wie gesagt, gerade Ältere neigen ja ein bisschen zur Selbstgewissheit und richten sich so in ihren Vorurteilen und Lebenserfahrungen und Urteilen ein. Und da will man in der Regel auch nicht mehr so gern von runter. Das verlangt eine gewisse geistige Flexibilität, die mit fortschreitendem Alter, glaube ich, nicht größer wird, vorsichtig gesagt. Und das habe ich, also das habe ich sicher gelernt in dem Buch. Man muss einfach mehr zuhören und das auf sich wirken lassen, also sich auch darauf einlassen. Auf der anderen Seite, man kann, glaube ich, auch nicht insofern ein Fazit ziehen, weil wir die 12 Themen, die wir herausgesucht haben, von Ernährung über Klima, über Resilienz, über Prägung und alle diese Dinge, auch nicht mit einem Fazit abschließen können. Also es gab durchaus Dinge, wo wir uns ein bisschen angenähert haben im Gespräch, das haben wir auch gemerkt. Zum Beispiel beim Thema Ernährung, darf man überhaupt noch Fleisch essen? Ja, nein. Wie kriegt man das vernünftig in den Griff und alle diese Sachen? Ja, aber es gab auch Themen, wo wir gemerkt haben, da gibt es jetzt absolut kein Verständnis. Ich glaube, also da, und das muss man dann auch so stehen lassen. Das ist in Ordnung. Also wenn man dann Argumente austauscht und die Argumente sich anhört und trotzdem bei seiner Meinung bleibt, ist das auch in Ordnung. Das war nicht der Sinn, über alle Differenzen jetzt so eine Konsenssoße zu gießen, aber zumindest die Konflikte mal anzusprechen, dass jeder mal seinen Punkt hat und dann von Fall zu entscheiden, okay, kommen wir da auf einen Nenner oder eben nicht. Und das ist bei den Kapiteln sehr unterschiedlich, deshalb gibt es auch kein einheitliches Fazit am Schluss.
Wir haben am Anfang auch überlegt, das Buch mit dem Untersatz, wie wir den Generationenkonflikt lösen können, zu nennen. Und das haben wir ganz schnell verworfen, weil wir einfach gemerkt haben, da wir können den nicht lösen. Natürlich erstmal nicht stellvertretend für eine ganze Generation oder für zwei ganze Generationen, aber auch untereinander nicht. Also es gibt auch Kapitel da, die enden mit einem "Ich gebe auf". Das mussten wir dann auch akzeptieren.
Hochspannend. Ich habe es auf jeden Fall sehr gerne gelesen und an dieser Stelle auch eine Leseempfehlung an unsere Zuhörerschaft. Das Thema Debattenkultur hat uns in dieser Staffel bereits einmal in einer früheren Folge beschäftigt, als Corbin Jan-Frenzel und Julia Reuschenbach ihr neues Buch vorgestellt haben. Es scheint wirklich gerade auch einen großen Bedarf an diesem Thema eben zu gehen, an diesem Thema zu geben. Und deswegen klare Leseempfehlung für Boomer gegen Zoomer. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, Daniel Goffert und Angelika Melcher.
Vielen Dank, Frau Schwanholz.
Ja, auch Ihnen von meiner Seite. Vielen Dank.